Die Regierung hat sich bei der Entscheidung, wo gespart werden soll, vor allem auf den Sozialbereich konzentriert. Diesen schlichten Satz konnte man auf der Homepage der Tagesschau lesen, nachdem die schwarz-gelbe Bundesregierung das größte Sparpaket in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beschlossen hatte. Im Zeitraum der Haushaltsjahre 2011 bis 2014 ergibt sich insgesamt ein Betrag von rund 82 Milliarden und die Auswirkungen des eben zitierten Satzes bedeuten umgerechnet, über ein Drittel des Ganzen soll im Sozialbereich gespart werden. Doch wenn man länger drüber nachdenkt, liegt es eigentlich auf der Hand, dass nicht alle Menschen von den geplanten Kürzungen gleich betroffen sind. Welche Folgen die Sparpläne im Sozialen auf die unterschiedlichen Regionen Deutschlands haben werden, das zeigt der jüngst erschienene Atlas der Sozialkürzungen der Bundesregierung 2011 bis 2014. Ein etwas sperriger Name, aber den Autor von der Paritätischen Forschungsstelle, nämlich Dr. Rudolf Martens, begrüße ich nun in Berlin am Telefon. Guten Morgen, Herr Martens.
Guten Morgen, Herr Lübczyk.
Ich habe es gerade gesagt, mehr als 30%, mehr als ein Drittel sollen im Sozialbereich gespart werden. Das heißt konkret 30 Milliarden. Werden denn die Menschen sein, die konkret von diesen geplanten Kürzungen betroffen sein werden?
Das sind sehr unterschiedliche Kürzungen. Das sind Kürzungen und Einsparungen. Zum Beispiel glaubt die Bundesregierung, beim Kurzarbeitergeld kurzfristig 10 Milliarden Euro einzusparen. Das ist durchaus realistisch, wenn die Wirtschaftsentwicklung so weitergeht. Das ist also keine echte Kürzung. Aber in diesem Sparpaket von 30 Milliarden sind eben auch Kürzungen vorgesehen. Und zwar insbesondere Kürzungen im Hartz-IV-Bereich, in der Arbeitsmarktförderung beispielsweise. Und wenn wir uns die Verteilung der Hartz-IV-Bevölkerung in Deutschland anschauen oder auch des Wohngeldes, die Bundesregierung kürzt ja auch im Wohngeld und im Elterngeld, so ist das höchst ungleich. Wir haben da gewissermaßen eine Dreiteilung Deutschlands, also nicht Ost-West, sondern wir haben Nord-West, Ost und den Süden. Der Süden kommt relativ gut weg, das ist Baden-Württemberg und Bayern. In Westdeutschland ist es so, dass die altindustriellen Kerne im Ruhrgebiet typischerweise oder im Saarland stark betroffen sind. Und in Ostdeutschland haben wir fast flächendeckend eine starke Hartz-IV-Bevölkerung. Und wenn ich in diesem Bereich sehr stark kürze, und zwar in dem Förderbereich, dann treffe ich selbstverständlich die Menschen dort am stärksten und auch die Landkreise und Städte am stärksten, wo wir sehr viel Hartz-IV-Bevölkerung oder auch sehr viel Wohngeldbezieher haben.
Was es für den Einzelnen heißt, wenn er weniger Wohngeld oder in dem Fall kein Wohngeld mehr bekommt, keinen Zuschuss für die Heizung, das kann man sich vielleicht noch vorstellen. Aber welche Auswirkungen werden denn das, was Sie gerade geschildert haben, ganz konkret für die wirtschaftliche Situation vor Ort haben? Oder anders gefragt, werden die regionalen wirtschaftlichen Gräben in der Bundesrepublik dadurch noch vertieft?
Das auf jeden Fall. Wenn man das nämlich diese Kürzung auf Kopf der Bevölkerung umrechnet, das war die Ausgangsfrage, die ich mir gestellt habe. Wie wirken sich die Kürzungen auf Kopf der Bevölkerung in den jeweiligen Kreisen und Städten aus? Und wie sieht das im Vergleich zur Wirtschaftskraft aus? So kommt man doch zu Recht aus meiner Sicht beunruhigenden Ergebnissen. Also wenn man mit Thüringen anfängt oder mit Erfurt anfängt, sind das im Falle von Erfurt über 80 Euro pro Person, pro Einwohner in Erfurt. Also nicht die Betroffenen, sondern pro Person. Und wenn man das ins Verhältnis setzt zur regionalen Wirtschaftskraft, so sind das etwa in der Größenordnung in Ostdeutschland etwa 0,3, 0,4, das geht bis 0,6% der regionalen Wirtschaftskraft pro Jahr gehen auf diese Weise verloren. Das heißt, da ja diese Mittel in einen Teil der Bevölkerung fließen, in Form von direkter Förderung oder indirekter Förderung, durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, wirkt sich das direkt auf die Kaufkraft aus. Denn diese Bevölkerung ist ja nicht in der Lage zu sparen, sie entspart eher. Das heißt, die Mittel gehen eins zu eins nicht in den Konsum. Und ich sehe einfach die Gefahr in manchen Gebieten in Ostdeutschland, beispielsweise in Sachsen-Anhalt oder im Uecker-Randow-Kreis, da wirkt sich das besonders stark aus, dass man mit dieser Kürzungsmaßnahme eine neue Abwärtsspirale in Gang setzt.
Das heißt, auch innerhalb der Wirtschaft klafft die Lücke immer weiter auseinander, denn wenn man sich die Wirtschaftszeile der großen Zeitungen anguckt, kann man sehen, die Exportwirtschaft, die frohlockt, es geht wieder aufwärts, die Zahlen zeigen nach oben, die Daumen der Unternehmerinnen und Unternehmer zeigen nach oben, sie hoffen, dass es wieder besser wird in nächster Zeit, aber die Binnennachfrage in Deutschland kränkelt.
die Binnennachfrage kränkelt. Eigentlich müsste man von einer Scheinblüte reden. Weil wir haben es ja auch gesehen, zwischen den Jahren 2004 bis 2008 hat Deutschland den größten Exporterfolg seiner Geschichte gefeiert, in Anführungszeichen gefeiert. Das ging aber eigentlich nur voll auf Kosten der Arbeitnehmer und auch voll auf Kosten der Binnenkonjunktur, weil es ist ja nicht so, dass deutsche Produkte unbedingt so überragend sind in der Welt. Sie sind einfach nur preiswert und sie sind deswegen preiswert, weil wir etwa seit 10 Jahren stagnierende Reallöhne in Deutschland haben. Und in den letzten Jahren ist sogar noch der Niedriglohnsektor zusätzlich gewachsen, sodass wir sogar in dem Bereich das Phänomen der Working Poor haben, also Menschen, die durchaus vollzeiterwerbstätig sind, aber dennoch von den Argen, also von Hartz-IV-Institutionen gestützt werden müssen, damit sie überhaupt existieren können.
Schauen wir uns nochmal die regionale Entwicklung an. Sie haben es schon gesagt, Ostdeutschland ist nicht alleine da. Es gibt auch die alten wirtschaftlichen Kerne in Westdeutschland, die stark davon betroffen sind, von dem Sparpaket. Thüringen steht jetzt ja unter den ostdeutschen Bundesländern vergleichsweise noch am besten. Da profitiert das Bundesland denn da auch von seiner Nähe zu Hessen?
Ja, das kann man sehr deutlich an der Karte erkennen. Also gewissermaßen in den Grenzregionen zu Hessen oder auch zu Bayern sind die Kürzungen nicht so stark, also oder umgekehrt, ist die Dichte der Hartz-IV-Bevölkerung nicht so stark wie im Rest, im nordöstlichen Teil von Thüringen. Da wirkt es sich aus, dass man über Fernpendeln nach Westdeutschland die eigene ökonomische Situation verbessern kann.
Wenn man jetzt noch eine Ebene tiefer runtergeht, dann kann man sehen, dass die Entwicklung in einem Bundesland oder die Verteilung der Kürzung eben auch keineswegs gleich sind, sondern sehr stark variieren können. Also Erfurt, haben Sie gesagt, verliert sehr drastisch über 80 Euro pro Einwohnerin pro Jahr, während es in Jena zum Beispiel nur 57 Euro sind. Was heißt das denn für eine lokale Entwicklung im Vergleich, konkret zum Beispiel zwischen Erfurt und Jena?
Ja, Erfurt wird selbstverständlich stärker belastet. Und man kann sicher sein, dass das die regionale Wirtschaft über die ganzen Wertschöpfungsketten, die dort vorhanden sind, durchaus bemerken wird. Und man muss ja eins auch beachten. Es gibt ja in Deutschland durchaus Bundesmittel, die diese regionalen Unterschiede, die es in Deutschland gibt, ausgleichen sollen. Nun ist es eben so, dass man durch die Kürzungen auf der einen Seite den Kreisen und Städten Geld entzieht und auf der anderen Seite schiebt man ihnen Geld zu. Und wenn man die Situation in Ostdeutschland oder auch in Thüringen betrachtet, so sind das durchaus Beträge, also diese Kürzungsbeträge im sozialen Bereich, wo ich sage, dass die raumwirksam sind, die erfassen etwa ein Viertel bis ein Drittel der direkten Fördermittel des Bundes, die in diese Regionen fließen sollen, damit sie ihre regionalen Unterschiede ausgleichen können. Das heißt, die Politik ist sehr widersprüchlich dabei. Auf der einen Seite gibt sie etwas, um regionale Unterschiede auszugleichen. Auf der anderen Seite kürzt sie in einer Weise, sodass die regionalen Unterschiede wieder verstärkt werden.
Nun kann man ja beobachten, dass Politikerinnen und Politiker sich sehr gerne als Freundin oder Freund des Mittelstandes gerieren. Da wird immer gesagt, naja, die Großen und die Banken, die sind manchmal problematisch, aber der gute deutsche Mittelstand, der ist den wir hegen und pflegen müssen. Wenn jetzt im Sozialbereich gekürzt wird, Sie haben es eben schon so ein bisschen skizziert, dann trifft das ja eben nicht nur die Menschen, die unmittelbar Leistungsbezieherinnen oder Leistungsbezieher sind, sondern auch die lokale Wirtschaft. Und das sind ja häufig auch die Mittelständler, die davon betroffen sind. Ist das nicht genau kontraproduktiv und wird die Regierung nicht dadurch unglaubwürdig, wenn sie eigentlich sagt, sie will den Mittelstand fördern und dann indirekt dem Mittelstand die Grundlage entzieht?
Ja, das ist auch so ein Widerspruch in Deutschland. Man sagt, man will den Mittelstand fördern. Der Mittelstand ist der Rückgrat der deutschen Wirtschaft, was ja auch stimmt. Also 90% der Arbeitsplätze sind in mittleren und kleineren Betrieben anzutreffen. Und Konzerne machen nicht mal 10%, also die großen Konzerne machen nicht mal 10% aller Arbeitsplätze in Deutschland aus. Aber Fakt ist, dass letztlich von der Wirtschaftspolitik die größeren Firmen, vor allen Dingen die exportgetriebenen Firmen, profitieren, während der Mittelstand, der eben von der Kaufkraft der kleinen Leute lebt, also der Handwerker oder auch der Bäckereifachbetrieb oder überhaupt der Facheinzelhandel, der hat bei einer solchen Politik selbstverständlich das Nachsehen. Und es kommt ja gerade darauf an, dass die ostdeutsche Wirtschaft auf die Füße kommt, stärker auf die Füße kommt, dass sie auch in der Lage ist, beispielsweise eigenständig zu forschen und neue Produkte zu entwickeln. Und wenn da gewissermaßen die Unterlage, also der normale Konsum der Bevölkerung geschmälert wird, hat das selbstverständlich auch Auswirkungen auf das Investitionsverhalten dieser mittelständischen Industrie, die gerade in Ostdeutschland angesiedelt ist.
Nun ist Ihr Atlas der Sozialkürzung natürlich eine wissenschaftliche Forschungsarbeit und keine Handlungsanweisung für die Politik. Dennoch die Frage, welche Forderungen an die Politik lassen sich denn aus Ihren Ergebnissen ableiten?
Ja, ich meine, der Atlas zeigt doch schon, wenn man draufschaut, dass eine solche Kürzungspolitik grottenschlecht ist und dass man die tunlichst unterlassen sollte. Also nicht tunlichst, man sollte sie schlichtweg unterlassen, man sollte sie abblasen. Und meine Hoffnung ist, dass die ostdeutschen Ministerpräsidenten sich das mal anschauen, was diese Kürzungspolitik regional für ihre einzelnen Bundesländer bedeuten und dass sie auf die Bundesregierung einwirken, eine solche Politik sein zu lassen. Es gibt Alternativen zur Kürzung. Beispielsweise könnte man ja Steuern so erhöhen, dass sie insgesamt die Wirtschaft nicht schädigen. Wir wissen ja in Deutschland seit Langem, dass es eigentlich nur eine kleine Schicht von Menschen gibt, die wirklich sparen können. Das sind die oberen 10% der Einkommensbezieher. Die haben eine Sparquote, die liegt beinahe in der Größe von 30%. Das heißt, wenn ich in dem Bereich moderat die Steuern anheben würde, würde das lediglich das Sparverhalten dieser Bevölkerungsgruppe ein wenig beeinträchtigen. Aber insgesamt käme dann mehr dabei raus, als wenn ich durch Kürzungen etwas erreiche, was ich ja gar nicht erreichen will, nämlich dass ich regional in den Regionen am meisten wegnehme, die am meisten eigentlich von der Kaufkraft der kleinen Leute angewiesen ist.
Jetzt sind natürlich alle Interessierten aufgefordert, sich den Atlas der Sozialkürzung anzugucken, aber vor allem vielleicht auch Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker, die wissen wollen, wie konkret die Auswirkungen zum Beispiel auf Arnstadt oder eben auch auf Erfurt ausfallen werden. Wo kann man sich denn nähere Informationen zum Atlas der Sozialkürzung holen?
Der Atlas der Sozialkürzung ist elektronisch verfügbar über der Website des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes beziehungsweise der Paritätischen Forschungsstelle. Der ist auch sehr weit verbreitet. Beispielsweise hat Verdi diesen Atlas verbreitet in seinen elektronischen Publikationsorganen oder auch der DGB hat es verbreitet. Also man findet es vielfältig im Netz und wenn man es nicht auf Anhieb findet, findet man es über die Website des Paritätischen Gesamtverbandes in Berlin.
Das heißt, entweder nach dem Paritätischen Gesamtverband googeln oder Atlas der Sozialkürzungen im vollen Titel Atlas der Sozialkürzungen der Bundesregierung 2011 bis 2014. Und das war der Mann, der diesen Atlas erstellt hat, nämlich Dr. Rudolf Martens in Berlin. Herr Martens, ich danke Ihnen erstmal für die vielen Informationen und ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über die Kürzungen im Sozialbereich geredet haben.
Vielen Dank, Herr Lübczyk.